Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Es gibt Situationen, da regiert die Ohnmacht unser Denken. Es gibt Zeiten, in denen kreisen wir um uns selbst und um unsere Probleme und wir sehen einfach keinen Fortschritt. Es gibt Abschnitte unseres Lebens, da bezweifeln wir, dass irgendetwas von dem, das wir tun, Auswirkungen auf uns oder auf andere haben könnte. Es gibt Zeiten der Frustration, der Resignation und der Verzweiflung. Aber gerade das sind Zeiten, in denen in der Kirchengeschichte oft Berge versetzt wurden. Zeiten der Dunkelheit haben oft großes Licht hervorgebracht. Man denke an die Verzweiflung, mit der Luther immer wieder zu kämpfen hatte. Oder die Not des 30-jährigen Krieges, die so viel tiefgehendes und bleibendes Lob hervorgebracht hat. Auch die Zeit des Dritten Reichs war eine Zeit, in der die wahren Christen, die sich in dieser Zeit beständig in Verfolgung und Lebensgefahr befanden, vieles Wertvolle für kommende Generationen erarbeitet und erkämpft haben. Das sind die Werke von Bonhoeffer, die Lieder von Riedmüller und Klepper, die ermutigenden Erlebnisse von Wilhelm Busch. Leidenszeiten schaffen Mehrwert. Und das ist recht simpel zu erklären. Wenn wir in Not, wenn wir in Ängste geraten, dann können wir uns nicht mehr mit den Dingen ablenken und trösten, die uns in Zeiten der Unbeschwertheit abgelenkt haben. Wenn es an unsere Substanz geht, dann brauchen wir etwas, das mit unserer Situation fertig wird. Wir schalten dann in den Überlebensmodus. Und deshalb ordnen wir unsere Prioritäten und diejenigen, die an Gott glauben, die wenden sich Gott zu. Leider ist es häufig so, dass wir erst in diese Situationen kommen müssen, in denen wir mit unserem irdischen Leben nicht fertig werden, um uns dem Göttlichen zuzuwenden und dort echte Nahrung, echte Hilfe und echten Trost bekommen. Wo unsere Macht versagt, da suchen wir Gottes Macht. Und deshalb sind die Zeiten großer persönlicher Herausforderungen auch Zeiten weitreichenden Wirkens. Hanna, die Mutter des Propheten Samuel, ist so ein Beispiel. Als kinderlose Frau im alten Israel litt sie unter dem beständigen Spott und den Kränkungen ihrer kinderreichen Widersacherin Penina. Unverstanden, missverstanden, missachtet, sucht Hanna die Hilfe des lebendigen Gottes. Sie flieht mit ihrer Not ins Gebet, einem folgenschweren Gebet, das nicht nur Konsequenzen für das 11. Jahrhundert vor Christus hatte, sondern dessen weitreichende Konsequenzen auch noch das heute überdauern. Hanna bittet um einen Sohn und verspricht Gott, diesen Sohn an ihn zurückzugeben und ganz in seinen Dienst zu stellen. Und Gott erhört Hanna. Er schenkt ihr einen Sohn, Samuel. Nun, nachdem Samuel entwöhnt ist, löst Hanna ihr Gelübde ein und bringt Samuel zum Heiligtum nach Silo. Wieder betet sie dort. Und dieses Gebet ist nicht von Schwermut über den Verlust geprägt, sondern von Lob. Einem Lob, das nicht minder folgenschwer ist als ihr verzweifeltes Gebet. Und dieses Lob ist unser Predigttext heute Morgen. Ich lese den Predigttext. 1. Samuel 2, die Verse 1 bis 11, bis 11a, nehmen die erste Hälfte davon. Und Hanna betete und sprach: Mein Herz ist fröhlich in dem Herrn, mein Haupt ist erhöht in dem Herrn. Mein Mund hat sich weit aufgetan, wider meine Feinde, denn ich freue mich deines Heils. Es ist niemand heilig wie der Herr. Außer dir ist keiner und kein Fels wie unser Gott ist. Lasst euer großes Rühmen und Trotzen. Freches Reden gehe nicht aus eurem Munde. Denn der Herr ist ein Gott, der es merkt, und von ihm werden die Taten gewogen. Der Bogen der Starken ist zerbrochen, und die Schwachen sind umgürtet mit Stärke. Die, der satt waren, müssen ums Brot dienen, und die Hunger litten, hungert nicht mehr. Die Unfruchtbare hat sieben geboren, und die viele Kinder hatte, welkt dahin. Der Herr tötet und macht lebendig, führt hinab zu den Toten und wieder herauf. Der Herr macht arm und macht reich, er erniedrigt und erhöht. Er hebt auf den Dürftigen aus dem Staub und erhöht den Armen aus der Asche, dass er ihn setze unter die Fürsten und den Thron der Ehre erben lasse. Denn der Welt Grundfesten sind des Herrn, und er hat die Erde darauf gesetzt. Er wird behüten die Füße seiner Heiligen, aber die Gottlosen sollen zunichte werden in Finsternis, denn viel Macht hilft doch niemand. Die mit dem Herrn hadern sollen zugrunde gehen, der Höchste im Himmel wird sie zerschmettern, der Herr wird richten der Welt enden, er wird Macht geben seinem Könige und erhöhen das Haupt seines Gesalbten. Und Elkana ging heim nach Rama in sein Haus. Ich möchte beten. Herr Jesus Christus, wir bitten dich, dass du das Reden und das Hören heute Morgen segnest. Zeig uns dein königliches Walten. Bring Angst und Zweifel selbst zur Ruhe. Du wirst allein ganz recht behalten. Herr, mach uns still und rede du. Amen. Hannah lobt Gott. Einerseits hat sie allen Grund dazu. Sie, die unfruchtbare Hannah, hat einen Sohn bekommen. Samuel, ein von Gott erbetener Sohn. Hannah hat ein echtes Wunder erlebt. Auf der anderen Seite heißt es für Hannah und ihren Mann Elkana jetzt Abschied nehmen. Samuel ist mittlerweile ein paar Jahre alt und entwöhnt. Und so löst Hannah ihr Versprechen ein, den erbetenen Sohn für den Dienst am lebendigen Gott zu weihen. Dazu bringt sie ihn zum Heiligtum nach Silo, wo er unter den Fittichen des Priesters Eli heranwachsen soll. Das war keineswegs ein behütetes Umfeld, wie die folgenden Kapitel des Samuel-Buches noch bezeugen werden. Der Gottesdienst dort war völlig verheidet, die Priester korrupt und Gottes Wort selten. Hannas Wunsch für ihren Sohn ist, dass er ein Mann Gottes wird. Hannah will das Beste für ihr Kind. Sie will ihren kleinen Samuel in Gottes Nähe wissen. Stattdessen lässt sie ihn hier bei Eli und, noch schlimmer, bei dessen Söhnen. Der Abschied fällt Hannah sicherlich schwer. Sie hat jetzt mindestens 3 Jahre mit ihrem Sohn verbracht, eine Zeit voller Erinnerungen, voller Zuneigung und voller Wachstumssprünge. Das erste Schreien, das erste Lächeln, wache Nächte mit Bauchweh, die ersten Zähne, das erste Krabbeln, das erste Stehen, die ersten Worte, die ersten Schritte. Jedes dieser Erlebnisse schweißt zusammen. Jeder einzelne Tag nährt die Erwartung an eine gemeinsame, glückliche Zukunft. Stattdessen Abschied. Dennoch ist das Erste, was dort aus Hannas Mund kommt, kein wehmütiges Klagelied, sondern Lob. Hannah lobt Gott. Ein Lob, das weit über ihre Situation, aber auch weit über ihre Zeit hinausragt. Hannah, die Frau, deren verzweifeltes Gebet um einen Sohn sich als Auslöser eines geistlichen, politischen und persönlichen Umbruchs erweisen soll, deren Lob erweist sich jetzt auch als mindestens genauso weitreichend. Dieses Lob hat auch gut 3000 Jahre später nichts an seiner Aktualität, an seiner Wahrheit und an seiner Wucht verloren. Weitreichendes Lob ist daher auch die Überschrift für die Predigt heute Morgen. Weitreichendes Lob. Mein Herz ist fröhlich in dem Herrn, mein Haupt ist erhöht in dem Herrn. Mein Mund hat sich weit aufgetan, wider meine Feinde, denn ich freue mich deines Heils. Es ist niemand heilig wie der Herr, außer dir ist keiner und kein Fels wie unser Gott ist. Lasst euer großes Rühmen und Trotzen. Freches Reden gehe nicht aus eurem Munde, denn der Herr ist ein Gott, der es merkt, und von ihm werden die Taten gewogen. Verse 1 bis 3. Das erste Thema, das Hannah besingt, ist Gottes Retten. weitreichendes Lob, Punkt 1, über Gottes Retten. Das ist es, was Hannah so fröhlich macht und was ihrem Lob Gewicht verleiht. Mein Herz ist fröhlich in dem Herrn, mein Haupt ist erhöht in dem Herrn, mein Mund hat sich weit aufgetan, wider meine Feinde, denn ich freue mich deines Heils. Hannah geht nicht aus sich selbst erhobenen Hauptes einher, sondern Gott hat ihr Haupt, eigentlich Horn, wie es auch in den meisten Übersetzungen heißt, erhöht. Gott ist es, der ihr Macht verleiht. Das hier mit Haupt übersetzte Horn taucht mehrmals in der Bibel auf, sowohl im Guten als auch im Bösen. Dieses Horn steht immer für Kraft, Stärke, für Macht, oft auch für politischen Einfluss und für militärische Stärke. Hannah weiß ihr Haupt, ihr Horn, aber in dem Herrn erhöht. Sie hatte ihn im ersten Kapitel bereits als Herrn Zebaoth, als den Gott der himmlischen Kriegsheere benannt. Wer das nochmal nachhören möchte, kann das unter www.beg-bielefeld.de tun. Das ist die Predigt vom 19. Februar dieses Jahres, 19.02.2023. Hannah kennt den, der die Macht hat und verleiht. Und das stimmt sie fröhlich. Mein Mund hat sich weit aufgetan wider meine Feinde, denn ich freue mich deines Heils. Sie muss vor ihren Widersachern nicht beschämt schweigen. In erster Linie war das Penina, die zweite und zu Hannas Leidwesen fruchtbare Frau von Elkana. Das gilt aber auch für alle anderen Feinde, für alle anderen Widersacher. Denn Hannas Freude ist nicht umstandsgebunden oder situationsgebunden. Hannah rechnet mit Gott. Und deshalb ist Gottes Eingreifen im Kleinen für sie eine Erinnerung an Gottes Handeln im Großen. Die Ursache für Hannas Lob ist Gottes Heil, ist Gottes Retten. Hannah muss sich von niemandem den Mund verbieten lassen, weil Gott ihn ihr aufgetan hat. Und das gilt jedem, der sich über Gottes persönliches Retten freuen kann, wessen Haupt, wessen Horn von Gott erhöht wurde, wer sein Kind ist, wer von ihm gerettet ist. Der muss sich vor keinem irdischen Widersacher fürchten. Der muss vor keinem irdischen Widersacher verstummen. Wer sich vor Gott fürchtet, der braucht sich nicht vor Menschen fürchten. Es gibt nämlich niemanden, der Gott das Wasser reichen könnte, der Gott korrigieren könnte. Es ist niemand heilig wie der Herr. Außer dir ist keiner und ist kein Fels, wie unser Gott ist, Vers 2. Es gibt keinen Felsen, keinen Hort, keinen Schutz, der absolut zuverlässig ist, nur ein, unseren Gott. Und noch etwas, es ist niemand heilig wie er und es ist auch kein anderer Gott außer ihm. Das heißt auch, dass niemand von sich aus zu Gott kommen kann. Er ist heilig, wir Menschen passen nicht zu ihm mit unserer Selbstherrlichkeit, mit unserer Gleichgültigkeit, mit unserer Passivität, unserer Unzuverlässigkeit, unserer Unpünktlichkeit, mit unserer Faulheit. Wir können in seiner Gegenwart nicht bestehen, weil Gott heilig ist und weil wir sündig sind, weil unser ganzes Denken nur auf uns selbst gerichtet ist. Selbst wenn wir Gutes tun, dann bekommen wir es nicht hin, das selbstlos zu tun. Sogar dann, wenn wir keine Gegenleistung, keine Anerkennung oder sonstigen Vorteil davon haben, dann tun wir das Gute, um uns zumindest selbstlos oder edel zu fühlen. Die Bibel sagt, dass unser menschliches Herz trügerisch und trotzig ist. Wir lassen uns von unserem Herz über unser eigentliches Ansehen hinwegtäuschen. Wir belügen uns selbst. Wir sind Sünder. Und damit ist Gottes Heiligkeit nicht nur der Grund, warum allein er retten kann, sondern er zeigt uns gleichzeitig auch auf, wovor wir gerettet werden müssen. Es ist Gott selbst. Erst wenn wir die Größe der Bedrohung, die von dem lebendigen und heiligen Gott ausgeht, auch nur ansatzweise begreifen, dann bekommen wir eine Ahnung davon, wie groß diese Rettung davor sein muss. Und wir verstehen Hannas Freude. Hannas Lob über Gottes Retten. Und deshalb ist auch die Schlussfolgerung, die sie daraus zieht, nur logisch. Vers 3. Lasst euer großes Rühmen und Trotzen freches Reden gehe nicht aus eurem Munde, denn der Herr ist ein Gott, der es merkt, und von ihm werden die Taten gewogen. Vers 3. Vor dem lebendigen Gott muss jeder kleine Brötchen backen. Wenn Gott heilig ist, wenn er der einzige Gott und Zufluchtsort ist, dann haben wir ihm nichts entgegenzusetzen. Und dann ist er der Maßstab. Er hört jedes Wort, das wir frech gegen ihn geredet haben. Er hört, wenn wir vollmundig behaupten, wir hätten etwas geleistet oder gar, wir könnten ohne ihn auskommen, wie der amtierende Bundeskanzler, der vor seinem Amtsantritt auf die Frage, ob er den Gottesbezug in seine Eidesformel, also so wahr mir Gott helfe, mitsprechen würde, antwortete, nein, das habe er noch nie getan. Gott merkt es. Er hört es. Er sieht es und er lässt solche Unternehmungen nicht gelingen. Von ihm werden Taten gewogen. Liebe Leute, Gott ist niemandem Rechenschaft schuldig. Er hat sich vor niemandem zu verantworten. Aber wir müssen uns vor ihm verantworten. Ja, wir können ihn uns mit unseren Entscheidungen vom Leib halten. Wir können so tun, als ob es ihn nicht gäbe und als könnten wir unser Leben selbst bestimmen. Aber das ändert nichts daran, dass er der Maßstab ist und dass er unsere Taten an seinem heiligen Maßstab, an seinem Gewicht misst. Von ihm werden Taten gewogen. Er hat das letzte Wort. Dem babylonischen König Belsazar hat er dieses Urteil an die Wand geschrieben. Du wurdest gewogen und für zu leicht befunden. Das war das letzte Wort, das dieser Mann von Gott gehört hat. In Daniel 5 steht es. Und es wird dem Scholz nicht anders ergehen, wenn er nicht umkehrt. Ohne Gott bringen wir zu wenig Gewicht auf die Waage. Ohne Gott keine Rettung. Aber im Gegenzug gibt es mit Gott Rettung und Heil. Mit Gott gibt es echte Freude. Mit Gott kann Hannah auch der Tatsache trotzen, dass sie ihren Jungen jetzt bei dem Priester Eli zurücklässt. Mit Gott gibt es Grund zum Jubeln. Ein Leben mit Gott hat allen Grund zum Lob. Lob, das über das irdische Leben hinausgeht. Weitreichendes Lob. Über Gottes Retten. Der Gerettete kann aber nicht nur über den bloßen Zustand seiner Errettung jubeln, sondern er sieht dadurch auch das Regieren Gottes. Und damit sind wir schon beim zweiten Punkt für heute Morgen. Weitreichendes Lob, zweitens, über Gottes Regieren. Über Gottes Regieren. Verse 4 bis 8. Der Bogen der Starken ist zerbrochen und die Schwachen sind umgürtet mit Stärke. Die da satt waren, müssen ums Brot dienen und die Hungerlitten hungert nicht mehr. Die Unfruchtbare hat sieben geboren und die viele Kinder hatte, welkt dahin. Der Herr tötet und macht lebendig, führt hinab zu den Toten und wieder herauf. Der Herr macht arm und macht reich, er erniedrigt und erhöht. Er hebt auf den Dürftigen aus dem Staub und erhöht den Armen aus der Asche, dass er ihn setze unter die Fürsten und den Thron der Ehre erben lasse. Denn der Welt Grundfesten sind des Herrn, und er hat seine Erde darauf gesetzt. Gottes Retten öffnet dem Geretteten den Blick auf Gottes Regieren. So besingt Hannah Gottes Handeln in seiner Schöpfung. Hannah beobachtet, wie Gott augenscheinliche Verhältnisse umkehrt. Der Bogen der Starken ist zerbrochen und die Schwachen sind umgürtet mit Stärke. Vers 4. Ein zerbrochener Bogen schießt nicht mehr. Das, was zuvor ein Inbegriff von Macht über eine große Distanz war, ist wertlos geworden. Unter Gottes Regentschaft wird weitreichende Macht von weitreichendem Lob überschrieben. Das bedeutet nicht, dass von jetzt auf gleich alle irdische Macht verschwinden würde und der Gerettete keinerlei Probleme mehr bekäme. Es bedeutet aber, dass im Gesamtbild von Gottes Regentschaft alles irdische Aufbäumen wirkungslos bleiben wird. An Gott werden Taten gewogen und da muss auch der Stärkste klein beigeben, wie Theo Lehmann das gedichtet hat. Aber nicht nur das Ausüben menschlicher Macht ist vor Gott kraftlos, auch die Grundlagen menschlicher Existenz bekommen im Licht von Gottes Handeln andere Vorzeichen. Die Schwachen sind umgürtet mit Stärke. Hannah sagt nicht, die Schwachen haben plötzlich Stärke aus sich heraus, sondern sie sind umgürtet mit Stärke. Ihnen wurde Stärke angelegt. Ähnlich hat der Apostel Paulus das erlebt, als er mit einer Situation nicht fertig wurde und bereits dreimal zu Gott gefleht hatte, erhält er die Antwort: Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. 2. Korinther 12, Vers 9. Das ist auch hier die Situation. Die Schwachen sind umgürtet mit Stärke. Das heißt, sie befinden sich nicht plötzlich in anderen Umständen. Da sind nicht plötzlich alle Herausforderungen verschwunden, aber Gott verleiht die Kraft, diesen Umständen trotz der persönlichen Schwachheit zu trotzen. Gott verleiht Durchhaltevermögen, während die weitreichende Macht der Bogen der aus sich selbst heraus Starken zerbricht. Das ist eine entscheidende, aber auch erleichternde Erkenntnis. Nicht wir können die Welt ändern, aber wir können Gott loben für die Veränderung, die er schafft. Gottes Regieren fällt aber nicht nur in den Bereich des Krieges, sondern auch in den der täglichen Versorgung. Vers 5. Die da satt waren, müssen ums Brot dienen. Und die Hungerlitten hungert nicht mehr. Die Unfruchtbare hat 7 geboren und die viele Kinder hatte, welkt dahin. Die vermeintlich keinen Mangel haben, sind plötzlich abhängig. Die, die eine blühende Existenz hatten, welken dahin. Und gleichzeitig werden die, die notleidend, versorgt und die, die unfruchtbar war, wird gleich mit einer Vollzahl von 7 Kindern gesegnet. Auch Hannas eigene Geschichte spielt hier eine Rolle. Sie war ja unfruchtbar, während ihre Widersacherin Penina ihrem Mann viele Kinder geboren hatte. Hanna, die mit ihrer Verzweiflung zu Gott gekommen war, wird erhört und sie bekommt ihren Sohn Samuel. Insgesamt bekommen sie und Elkana sogar 6 Kinder durch Gottes Regieren. Hannah ordnet ihre eigene Geschichte in Gottes große Geschichte ein. Dort, wo Gott regiert, ist menschliche Selbsterhaltung wirkungslos, sofern sie nicht mit seinem Willen übereinstimmt. Und dort, wo Gott regiert, ist menschliches Unvermögen irrelevant, wenn Gott segnet. Warum? Weil Gott allmächtig ist. Und das macht auch der nächste Vers deutlich. Der Herr tötet und macht lebendig, führt hinab zu den Toten und wieder herauf. Vers 6. Das zeigt seine Macht. Das zeigt aber auch sein Regieren. Er kann töten und lebendig machen. Er führt aber nicht nur zu den Toten, sondern er führt auch wieder heraus. Er tut auch das, was er kann. Ich muss an dieser Stelle einen kleinen Exkurs zu dem Thema Tod und Hölle machen. In manchen Übersetzungen steht, er führt in die Hölle und wieder heraus. Das ist kein Argument für Allversöhnung, sondern das resultiert schlicht daraus, dass das Wort Hölle im Deutschen mehrere Bedeutungen haben kann. Und wir müssen jedes Mal darauf achten, in welchem Zusammenhang es gebraucht wird. Das Wort Hölle kommt aus dem mittelhochdeutschen Helle, was sich wiederum von dem germanischen Wort Hel ableitet. Hel ist das Totenreich in der keltisch-germanischen Mythologie. Das griechische Pendant ist der Hades und das hebräische der Sheol, das Land des Staubes. Hölle kann also einfach nur die Welt meinen, die jeder betritt, der das irdische Leben verlässt. Vorab, so ist es hier auch gemeint. Es kann aber auch das Gefängnis des Totenreichs meinen, einem qualvollen Ort, an dem die Verdammten auf das jüngste Gericht warten. Das ist das Gegenstück zum Paradies, Man denke an die Geschichte von dem reichen Mann und dem armen Lazarus in Lukas 16, Vers 19. Ebenso beschreibt das Wort Hölle den Machtbereich des Teufels. Das meinen wir, wenn wir an Ostern zum Beispiel von der Hölle Lügenmächte singen. Und dann gibt es noch eine vierte Bedeutung, und das ist der feurige Pfuhl aus Offenbarung 20, Vers 15. Der ewige Strafort der Verdammten. In diesem Sinne wird das Wort mittlerweile am häufigsten gebraucht. Das Neue Testament beschreibt diesen Ort mit dem griechischen Wort für das Tal der Söhne Hinnoms, der Jerusalemer Müllverbrennungsanlage, wo beständig Gestank und Feuer herrschten. Aus dieser letzten Hölle führt niemand heraus. Dieser Ort ist endgültig. Aber aus dem ursprünglichen Begriff der Hölle als Totenreich schon. Und deshalb ganz genau hinschauen. Ja, wenn uns jemand sagt, dass er sein Geld zur Bank bringt, dann vermuten wir ja auch nicht, dass er es auf einem Sitzmöbel im Stadtpark deponiert. Zumindest nicht bei seriösen Geschäften. Der Herr tötet und macht lebendig, führt zu den Toten und wieder herauf. Das heißt, dass sich vor Gott niemand wegducken kann. Nicht durch den Tod, nicht durch Beerdigung, nicht durch Verbrennen. Gott führt zu den Toten, er führt in die Hölle, ins Totenreich und wieder herauf. Gottes Regieren ist mit dem Tod nicht zu Ende. Es geht danach weiter. Auch die Toten müssen sich vor Gott verantworten. Sie müssen Gottes Regentschaft anerkennen. Hannah weiß das. Und deshalb weiß sie auch, dass Gottes Regieren im Großen nicht sein Eingreifen im Kleinen ausschließt. Im Gegenteil, sie hat es ja selbst erlebt. Wenn Gott Tote lebendig machen kann, dann kann er auch Arme reich und Reiche arm machen. Wenn Gott allmächtig ist, wenn er alles kann, dass ihm selbst der Tod nicht im Weg steht, wer sind wir dann, dass wir uns in unseren Alltagsproblemen fürchten müssen? Der Herr macht arm und macht reich, er erniedrigt und erhöht, er hebt auf den Dürftigen aus dem Staub und erhöht den Armen aus der Asche, dass er ihn setze unter die Fürsten und den Thron der Ehre erben lasse. Denn der Welt Grundfesten sind des Herrn und er hat die Erde darauf gesetzt, Verse 7 bis 8. Gott kennt den richtigen Zeitpunkt, um Menschen arm oder reich zu machen, zu erniedrigen oder zu erhöhen. Der Apostel Paulus hat es im ersten Jahrhundert den Römern erklärt. Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, Römer 8, 28. Und deshalb gibt es auch Zeiten, in denen der Gläubige nicht auf der perfekten Welle surft. Wer kein Leid kennt, der kennt auch kein Lob. Josef, einer der 12 Söhne Jakobs, wurde als Sklave verkauft. Er wurde unschuldig ins Gefängnis geworfen, um Führungsqualitäten zu erlangen und schließlich als Großvezier ganze Völker vor dem Verhungern zu bewahren. Jesus selbst wurde erniedrigt und hat gelitten, um so zu einem Hohepriester werden zu können, der Mitleid mit unseren Schwächen haben kann. Hannah hat unter Kinderlosigkeit und Verachtung gelitten, um zum Baustein in Gottes großem Erlösungswerk zu werden und uns diese Weisheit hier zu überliefern. Gottes Regentschaft führt uns auch in Niederungen, um ihm besser zu dienen und ihn somit auch besser loben zu können. Der, der die Toten auferweckt, führt auch seine Leute aus dem Leid. Vers 8, er hebt den Dürftigen aus dem Staub und erhöht den Armen aus der Asche, dass er ihn setze unter die Fürsten und den Thron der Ehre erben lasse, denn der Welt Grundfesten sind des Herrn und er hat die Erde darauf gesetzt. Vers 8, Hannah, Gott hat Hannah aus ihrem Elend erlöst und dafür gesorgt, dass sie einen Sohn gebar, der vor Gottes Bundeslade seinen Dienst verrichtete und Könige einsetzen, beraten und richten würde. Gott hat Josef, wie gerade im Beispiel, aus Brunnensklaverei und Gefängnis erlöst, um ihn zum zweiten Mann im Staat zu machen. Und Gott hat sogar sich selbst in seinem Sohn Jesus Christus erniedrigt, durch Vergänglichkeit und Schwachheit, durch Verleumdung und Verfolgung, durch Spott, Folter, Tod und Gottverlassenheit gehen lassen, um ihm einen Thron zu geben, der unvergänglich ist. Er ist der König aller Könige und Herr aller Herren. Weitreichendes Lob über Gottes Regieren. Gottes Regentschaft gleitet nichts aus den Fingern. Denn der Welt Grundfesten sind des Herrn und er hat seine Erde darauf gesetzt. Gott hat Kontrolle und wir Menschen werden das nicht ändern. Der Gedanke, dass wir das Klima ändern oder Gottes Schöpfung vernichten könnten, ist gleichermaßen lächerlich wie lästerlich. Die Grundfesten der Welt gehören ihm, nicht uns. Und er hat der Erde ein Fundament gegeben, nicht wir. Die Grundfesten der Welt, oder wie es in manchen Übersetzungen steht, die Säulen der Erde, machen einen weiteren Exkurs erforderlich. Ähnlich hanebüchen wie die Ansicht, mit unserem Predigttext eine Allversöhnung, eine Rettung aller Menschen rechtfertigen zu können, ist es mit unserem Predigttext darlegen zu wollen, dass die Bibel ein dreistöckiges Weltbild vertreten würde oder eine flache Erde. Ich erinnere mich noch an den Geschichtsunterricht, als wir damals das vermeintlich biblische Weltbild von der Tafel abzeichnen mussten. Da waren dann so Säulen, auf denen eine flache Erde stand und darüber wie so eine Käseglocke der Himmel. In meinem Heft hatte das dann eher Ähnlichkeit mit einer Qualle und theologisch würde ich da auch nicht drauf bauen. Das, was unser Lehrer uns da als biblisch verkaufen wollte, war nicht mehr als aus dem Zusammenhang gerissene Poesie und Bildersprache. Die Bibel behauptet nirgendwo, die Erde sei flach, allein schon aus dem Grund, dass es sie nicht ist. Es ist leider so, dass Menschen viele Jahrhunderte lang, leider auch im Namen der Christenheit, an dem Bild einer flachen Erde festgehalten haben. Das liegt aber nicht an der Bibel, sondern an einem falschen Textverständnis. Ebenso, dass man versuchte, die Wissenschaft einzuengen. Die Bibel hingegen ermutigt immer wieder, nachzuforschen und zu erkennen, dass Gottes Wort wahr ist. Ken Follett, der britische Schriftsteller, hat diese Wendung »Säulen der Erde« als Titel für den vermutlich bekanntesten seiner Weltbestseller verwendet. Vor einiger Zeit habe ich ein Interview mit ihm gesehen, das ein deutscher Verlag vor einigen Jahren mit ihm führte. Und Follett beschrieb als eines der Leitmotive in seinen Romanen den Konflikt zwischen, ich zitiere, wissenschaftlicher Wahrheit und biblischem Aberglauben. Wissenschaftlicher Wahrheit und biblischem Aberglauben. Hannah hingegen zeigt uns ein ganz anderes Bild. Der Triumph biblischer Wahrheit über menschlichen Aberglauben. Der menschliche Aberglaube, der meint, die Welt im Griff haben zu können, im Gegensatz zu dem biblischen Befund, dass der lebendige Gott regiert und ihm seine Regentschaft niemand wegnehmen wird, weil die Grundfesten seiner Schöpfung in ihm bestehen und er die Erde wie seine ganze Schöpfung auf ein Fundament gesetzt hat, über das wir Menschen keinerlei Verfügungsgewalt haben. Und diese Wahrheit ist zeitlos. Und Gottes Kinder können sie mit Hannah zusammen bejubeln. Weitreichendes Lob über Gottes Regieren. Hannas Lob geht aber noch weiter. Sie lobt Gott nicht nur für sein Retten und sein Regieren, sie lobt ihn auch für sein Richten. Dritter Punkt. Er wird behüten die Füße seiner Heiligen, aber die Gottlosen sollen zunichte werden in Finsternis, denn viel Macht hilft doch niemand. Die mit dem Herrn hadern sollen zugrunde gehen. Der Höchste im Himmel wird sie zerschmettern. Der Herr wird richten, der Welt enden. Er wird Macht geben seinem Könige und erhöhen das Haupt seines Gesalbten. Und Elkana ging heim nach Rama in sein Haus. Verse 9 bis 11a. Mit dem dritten Punkt besingt Hannah die Konsequenzen der anderen beiden Punkte. Gebündelt sehen wir das in Vers 9. Er wird behüten die Füße seiner Heiligen, aber die Gottlosen sollen zunichte werden in Finsternis, denn viel Macht hilft doch niemand. Dass Gott die Füße seiner Heiligen behütet und die Gottlosen zugrunde gehen, resultiert aus Gottes Retten und der Fakt, dass viel Macht niemand hilft, aus Gottes Regieren. Weil Gott rettet, behütet er seine Geretteten und die, die sich nicht haben retten lassen, müssen zugrunde gehen. Viel Macht hilft niemandem, weil Gott regiert. Hannah lobt Gott hier für etwas, wovor die meisten Menschen nur zittern können. Zu Recht. Unser Text sagt sehr deutlich, dass es nur zwei Möglichkeiten gibt. Heilig oder gottlos, gerettet oder verdammt. Wen Gott rettet, der ist heilig und wird von ihm behütet. Die Füße seiner Heiligen behütet er. Das meint ihre Lebenswege. Die Wege, die sie möglicherweise auch in Bedürftigkeit, manchmal auch in Trauer gehen müssen. Dennoch wacht ihr himmlischer Vater über ihnen. Er lässt sie keine Sekunde aus den Augen. Ganz anders ist es mit denen, die meinten, ohne Gott auskommen zu können. Die werden zugrunde gehen in Finsternis. Das ist die Hölle. Diesmal nicht das Totenreich. Diesmal der Ort der ewigen Verdammnis. Eine Qual, die nicht mehr aufhören wird. Da hilft keine menschliche Macht mehr. Keine finanzielle, keine militärische, auch keine politische Macht. In Gottes Gericht ist alles bedeutungslos. Und er wird richten. Vers 10. Die mit dem Herrn hadern, sollen zugrunde gehen. Der Höchste im Himmel wird sie zerschmettern. Der Herr wird richten der Welt enden. Er wird Macht geben seinem Könige und erhöhen das Haupt seines Gesalbten. Hannah lobt Gott. Hier geht es um die, die mit Gott hadern. Das ist die zweite Personengruppe. Die mit dem Herrn hadern, sollen zugrunde gehen. Sie werden zugrunde gehen. Warum? Der Höchste im Himmel wird sie zerschmettern. Der Herr wird richten der Welt enden. Gott spricht das letzte Wort. Die, die gönnerhaft meinen, sie hätten ihn noch nie gebraucht. Erst die werden von ihm zerschmettert. Die, die mit ihm hadern. Die, die ihn von sich gestoßen haben. Er wird richten, aller Welt enden. Und da ist jeder mit eingeschlossen. Alle Menschen, die jemals diesen Erdball bevölkert haben. Und so schrecklich das für den Großteil der Menschen sein wird, so klar ist auch, dass das für manche ein Grund zum Loben ist. Sonst würde Hannah das nicht tun. Dieses Ereignis liegt mindestens gute 3000 Jahre von ihrem eigenen Ableben entfernt. Und trotzdem ist das für Hannah ein Grund zum Lob. Warum? Weil der Dreh- und Angelpunkt in Gottes Gericht eine historische Person ist, die auch hier im Text schon umrissen wird. Er wird Macht geben seinem Könige und erhöhen das Haupt seines Gesalbten. Wie am Anfang ist das Haupt hier auch eigentlich ein Horn. Und diese Formulierung ist ein Parallelismus. Hier wird mit zwei Formulierungen ergänzend dasselbe gesagt. Er wird Macht geben seinem Könige ist dasselbe wie er wird erhöhen das Haupt oder Horn seines Gesalbten. In späteren Jahren wird vom König Israels immer wieder als vom Gesalbten des Herrn gesprochen. David tut das beispielsweise, wenn er begründet, warum er Saul, seinen Widersacher, nicht anrührt. Ein König wurde gesalbt. Das war die verbindliche Erklärung, zukünftig König über Gottes Volk zu werden. Zu Hannas Zeit gab es aber noch keinen König. Deshalb stellt sich für uns die Frage, wer ist dieser Gesalbte und warum wird seine Macht im selben Atemzug genannt wie das Gericht über die Erde? Dazu kommt, dass diese Bezeichnung hier zum ersten Mal in der Bibel vorkommt. Hannah hat also nicht nur den Herrn Zebaoth in die Bibel eingeführt, in Kapitel 1, sondern auch den Gesalbten, hebräisch Messias. Dieser Titel ist uns freilich geläufiger, vielmehr noch die griechische Form Christos, beziehungsweise die latinisierte Christus. Und auch der Rest dieses Textes zeigt in diese Richtung. Jesus Christus ist der Messias, ist der Gesalbte des Herrn, der Macht erhält, dessen Horn erhöht wird über alle anderen Mächte. Konnte Hannah davon wissen? Ja. Bereits Mose, dem größten Propheten Israels, zu dem Gott von Angesicht zu Angesicht gesprochen hat, wurde der Messias verheißen. Und Mose gab diese Informationen an das Volk weiter. Ich will ihnen einen Propheten, wie du bist, erwecken aus ihren Brüdern und meine Worte in seinen Mund geben. Der soll zu ihnen reden, alles, was ich ihm gebieten werde. Doch wer meine Worte nicht hören wird, der in meinem Namen redet, von dem will ich's fordern. 5. Mose 18, Verse 18 bis 19. So wie Gott diejenigen, die mit ihm hadern, die gottlos sind, zerschmettern wird, so wird er die Verantwortung von denen fordern, die seine Worte von den Propheten wie Mose nicht hören wollen. Das Wort Prophet klingt hier sehr menschlich, aber der ganze Zusammenhang macht deutlich, dass es hier nicht um einen reinen Menschen geht, sondern um Gott selbst. Es hat viele Propheten gegeben, aber keiner kam an Mose heran. Dieser Prophet sollte auf eine für das Volk verständliche Sprache reden, weil sie Gottes Stimme selbst nicht ertragen konnten. Und Jesus hat von sich selbst gesagt, wenn ihr Mose glaubtet, so glaubtet ihr auch mir, denn er hat von mir geschrieben. Johannes 5, Vers 46. Hanna konnte dadurch wissen, dass Gott einen Retter schicken würde, der das letzte Wort spricht. Das ist ja gerade der Anfang ihres Lobs. Sie freut sich über Gottes Heil. Und das ist weit mehr als nur die Gebetserhörung um einen Sohn, den sie jetzt schweren Herzens wieder weggibt. Vers 11 erinnert uns wieder an diesen Zusammenhang. Und Elkana ging heim nach Rama in sein Haus. Hanna und Elkana gehen wieder nach Hause und Samuel, ihr Sohn, bleibt in Silo. Da ist einer Mutter nicht nach Jubeln zumute. Das Einzige, was Hannas Lob rechtfertigt, ist das Wissen um die größere Geschichte, ist das Wissen um Gott. Und weil sie sich gerettet weiß, kann sie sich über Gottes Heil freuen. Und weil sie um Gottes Heil weiß, weiß sie auch von seinem Gesalbten. Und weil sie sich bei ihm geborgen weiß, kann Hanna selbst in dieser für sie emotional so schweren Situation auch Gottes Gericht bejubeln. Hannas Lob reicht weiter als ihre persönliche Anfechtung. Hannas Lob ist in Gott verankert. Weitreichendes Lob über Gottes Richten. Ich komme zum Schluss. Weitreichendes Lob, aus der Not heraus entstanden. Lob, das über die eigene Situation hinausreicht. Lob, das über das eigene Umfeld hinausreicht. Lob, das über die eigene Epoche hinausreicht. Was mit dem ewigen Gott im Fokus geschieht, das wird sich niemals im Sand der Zeit verlieren. Und so wird uns Hannas persönliches Lob zum Zeugnis ewiger Wahrheit. Hannas Lob reicht weit, viel weiter, als sie es sich vermutlich hätte träumen lassen. Über 1000 Jahre später verwenden sowohl die schwangere Maria, Lukas 1, Vers 6 folgende, als auch Zacharias, der Vater Johannes des Täufers, Worte aus Hannas Lobgesang. Lest das mal nach. Die Mutter Jesu Christi selbst und der Priester Zacharias finden sich in Hannas Worten wieder. Maria freut sich über Gottes Retten. Sie freut sich über ihren Heiland. Sie lobt Gott für sein Regieren und Richten. Und Zacharias kann selbst unter römischer Besatzung über das aufgerichtete Horn und die aufgerichtete Macht sprechen. Ihr Lieben, Lob hat eine gewaltige Wirkung. Lob entreißt uns der Niedergeschlagenheit und den Ängsten. Lob öffnet uns die Augen für Gottes Macht. Aber zuerst ehrt Lob unseren Schöpfer. Vielleicht vergessen wir das, wenn wir mal unser Gebetsleben unter die Lupe nehmen. Wie groß sind da die Anteile von Lob und Dank und wie groß ist der Anteil der Bitten? Und wie groß ist bei den Bitten der Anteil der Fürbitten im Vergleich zu den Bitten für die eigenen Sorgen? Ich gebe zu, dass bei mir bei dem Thema Lob schon auf Verdacht regelmäßig die Galle hochkommt. Aber der Auftrag, Gott zu lieben, Gott zu ehren, wird nicht dadurch ausgelöscht, dass man es alle Nase lang mit sogenannten Lobliedern zu tun hat, die wenig bis gar nichts mit dem Lob der Hanna zu tun haben. Oft vergessen wir einfach nur die Wohltaten Gottes. Wir freuen uns kurz und dann sind wir schon wieder in unserem alten Trott. Aber Lob zieht den Schleier unserer Nöte zur Seite und macht uns den Blick auf den lebendigen Gott frei. Deshalb ist das auch so eine große Not gewesen, als am Anfang der Corona-Zeit auf einmal die Gemeinden mit dem Loben, mit dem Singen aufgehört haben. Lob hängt nicht an den Umständen. Lob hängt an dem, den man lobt. Gott ist es, der Lobgesänge in der Nacht gibt, wie die Bibel sagt, auch in dunklen Umständen. Wie viele haben Hannas Erfahrung geteilt? Paulus und Silas im Gefängnis, die mitten in der Nacht Gott loben und Gott greift ein. Und selbst Menschen, die dem Leid nicht entfliehen konnten, wie Dietrich Bonhoeffer, haben uns durch ihr Loben im Leiden reichlichen Trost hinterlassen, selbst wenn uns die guten Mächte manchmal nur still umgeben. Paul Gerhardt konnte in »Sollt ich meinem Gott nicht singen« sogar Gottes Strafen und Schläge loben, weil sie seinen Blick dadurch von der schnöden Welt zu ihm, zu Gott hinlenken. Seine Lieder, die in Krieg, Verlust und allgegenwärtigem Tod geschrieben wurden, konnten heute noch trösten, weil sie nicht von den Umständen abhängig sind, sondern von Gott, der größer ist als alle Not. Das ist weitreichendes Lob. Das ist ein Lob, das bis in den Himmel hineinreicht. Hannah in unserem Predigttext kann loben, weil sie nicht ich fixiert ist. Sie kann loben, weil sie um Gottes Retten weiß. Das war der erste Punkt. Weitreichendes Lob über Gottes Retten. Hannah freut sich über Gottes Heil. Das hat ihren Mund fröhlich gemacht. Obwohl Hannah jetzt ihren Sohn in einem mehr als fragwürdigen Umfeld zurücklassen muss, ist ihre Freude nicht an Umstände gebunden, sondern ihre Freude liegt ganz allein in ihrer Beziehung zu dem lebendigen Gott. Kannst du Gott für sein Retten loben? Stehst du schon auf dieser Seite? Hannas Lob über Gottes Retten öffnet Hannah auch den Blick für Gottes Regieren. Vor Gott sind alle menschlichen Errungenschaften, alle menschliche Macht nur vorübergehend. Er kann jede Situation ändern, zum Guten für seine Leute oder zum Bösen für seine Feinde. Egal, ob die Situation schön oder schlimm für uns ist, sie ist in Gottes Plan immer gut und ein Grund zum Loben. Deshalb war das der zweite Punkt, weitreichendes Lob über Gottes Regieren. Kannst du Gott für sein Regieren loben oder verstellt dir dein Klagen den Blick auf Gottes Handeln? Gottes Regieren und Handeln in dieser Zeit bliebe aber im luftlosen Raum hängen. Würde es nicht auch in Gottes endgültiges Zurechtbringen münden? Und so mündet auch Hannas Lob in ein weitreichendes Lob, drittens, über Gottes Richten. In der Geschichte dieser Welt gibt es nur zwei Wege, als Minderheit in der Nachfolge Jesu Christi in den Himmel oder mit der Mehrheit in einem selbstbestimmten Leben in die Hölle. Was für die meisten eine entsetzliche Perspektive ist, ist für diejenigen, die von Gott gerettet sind, und die über sein Regieren wissen, ein Grund zum Jubeln. Es bleibt keine Ungerechtigkeit bestehen. Es bleiben keine Fragen mehr offen. Es wird sich jede noch so kleine Wendung und noch so große Not in das große Bild von Gottes die Zeit überdauernden Plan einfügen. Alle vermeintlichen Zufälle werden aufgeklärt sein. Gott bringt alles zurecht. Gott zieht zur Verantwortung. Und er allein kann retten. Und die, die ihm gehören, seine Heiligen, werden ihn in Ewigkeit loben. Weitreichendes Lob über Gottes Richten. Kannst du Gott für sein Richten loben oder musst du davor zittern? Für diejenigen, die Jesus Christus Herr und Retter nennen können, ist Freude, ist Lob niemals von Umständen abhängig. Sein Lob wird niemals enden, egal wie dunkel es hier manchmal scheint. Und das beschreibt auch das Lied, dessen Verfasser leider unbekannt ist, aber mit dem ich jetzt schließe. Gott sitzt am Webstuhl meines Lebens und seine Hand die Fäden hält. Er schafft und wirket nicht vergebens, wenn ihm ein Muster wohlgefällt. Mir will es manchmal seltsam dünken, wie er die Fäden so verwirrt, doch niemals seine Arme sinken, wenn er das Weberschifflein führt. Manch raue Fäden lässt er gleiten durch seine liebe Vaterhand. Er weiß aus allem zu bereiten, für mich des Himmels Licht gewandt. Auch dunkle Fäden eingebunden flicht er in das Gewebe ein. Das sind des Lebens trübe Stunden. Dann schweige ich und harre sein. und stille ich am Webstuhl stehe, wenn er auch raue Fäden spinnt, den goldenen Faden ich nur sehe und freu mich dessen wie ein Kind. Denn ob es helle oder trübe, aus allem leuchtet doch hervor der goldene Faden seiner Liebe, die mich zu seinem Kind erkor. Und ist der letzte Tag zerronnen, mein Sterbenstag von Gott gewollt, dann ist der Webstuhl abgesponnen und alles glänzt wie lauter Gold. Dann sing ich mit den Engelschören nach letzter heiß durchkämpften Nacht, den großen Meister dann zu ehren. Ja, du hast alles wohlgemacht. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.